Was suchst du an Ostern? Wer mehr sucht, wird mehr finden. Mit diesem Slogan in unserem Schaukasten haben wir versucht, auf das Mehr von Ostern aufmerksam zu machen. Und danke nochmal an Birgit und an Karl-Heinz für die kreative Gestaltung. Ostern ist mehr als Osterhase und versteckte bunte Eier, mehr als ein gutes Essen, mehr als ein paar freie Tage, so gut sie auch tun, oder als ein verlängertes Wochenende und ein Kurzurlaub. Ostern ist mehr als milderes Wetter nach einem langen Winter, mehr als aufblühende Blumen, mehr als längere Tage. Karl hat uns eigentlich schon darauf aufmerksam gemacht, was dieses Mehr alles ausmacht. Ostern, das ist Hoffnung. Ostern, das ist Evangelium. Das ist Jesus' Sieg über Tod und Teufel. Ostern, das ist die Gewissheit. Das Wissen darum, Jesus lebt. Ja, Ostern ist mehr. So steht das auf der ersten Seite unseres Gemeindebriefs. Dankeschön. Der ist da zum Lesen, meine Lieben, übrigens. Ostern, das ist die ermutigende Botschaft vom Durchbruch des Lebens, vom Durchbruch des Lichts. Am Karfreitag haben wir hier die Passionsgeschichte gelesen und daran gedacht, wie Jesus am Kreuz hing und Gott sich in seiner Heiligkeit von seinem Sohn, auf dem die ganze Schuld der Welt gelegt wurde, zurückzog und es dunkel wurde, die Erde bebte, Gräber taten sich auf, ein schauriger Tag. Aber am Ostermorgen, als die Sonne aufging, war das Grab leer. Ostern ist wie so ein Sonnenaufgang, der alle anderen Tage erhellt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Sonne des Lebens, ist leibhaftig auferstanden. Und das ist die Botschaft, an der wir uns als Menschen, die an den Auferstandenen glauben, immer wieder erfreuen können. Das ist die beste Botschaft, die je auf diesem Planeten verkündigt wurde. Und meine Lieben, mit dieser Botschaft steht oder fällt unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Karl hat das ganz richtig gesagt und zitiert am Anfang. Und ich hoffe sehr, dass jeder von uns hier an diesem Ostertag 2015 neu ermutigt wird und wir von Herzen feiern können, dass Jesus auferstanden ist und lebt. In der Schriftlesung aus Johannes 20 hat uns Karl zu der ersten Begegnung mit dem Auferstandenen am frühen Ostermorgen geführt. Die Frauen, sie kommen in aller Früh zum Grab, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Dazu hat es nicht mehr gereicht. Es war ja Passa und Schabbat. Und sie wollten dem Leichnam mit wohlriechenden Salben noch einbalsamieren. Was sie aber finden, ist kein Leichnam. Was sie finden, ist nur ein leeres Grab. Und das leere Grab ist zunächst mal absolut kein Zeichen der Hoffnung und Freude. Es löst Bestürzung aus. Das ist diese Bestürzung, die wir in allen Osterberichten finden, wenn wir sie lesen in den Evangelien. Und ich glaube, bevor Menschen dem auferstandenen Jesus begegnen, bevor sich unser Herr seinen Jüngern zeigt, müssen sie sich mit dem leeren Grab auseinandersetzen. Der Evangelist Lukas, er berichtet uns dann in Kapitel 24, in den Versen 13 bis 32, wie Jesus den zwei Jüngern, die unterwegs waren, nach Emmaus erscheint. Eine wunderschöne Geschichte, in der besonders hervorgehoben wird, wie Jesus diesen enttäuschten und desillusionierten Jüngern die Augen des Herzens öffnet, dass sie von der Schrift her den Heilsplan Gottes verstehen und schließlich den Auferstandenen selbst erkennen. Wer sich noch erinnern kann, letzten Ostern, Ostern 2014, haben wir über diesen Bericht nachgedacht. Und nachdem die beiden Emmaus-Jüngern den Auferstandenen erkannt haben, was machen die? Sie legen sich schlafen. Nein? Sie laufen voller Freude zurück nach Jerusalem, um den anderen Jüngern zu berichten, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Und da setzt der Abschnitt an, den wir heute gemeinsam betrachten wollen, in Lukas 24, Abvers 36. Da wird uns beschrieben, was noch am späten Abend des ersten Ostertags geschah. Und da werden uns einige kostbare Auferstehungswahrheiten vor Augen geführt. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Unverzüglich brachen sie auf, wer denn? Die Emmaus-Jünger. Und sie kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beide, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschreckt, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Wir können aus diesem Abschnitt vier kostbare, ich nenne sie einfach mal Auferstehungswahrheiten erkennen. Erstens, die Auferstehung Jesu bestätigt die Gottheit Jesu. Diese Wahrheit, sie lässt sich in den Versen 33 bis 36 herauslesen und sie leuchtet schließlich aus dem ganzen Bericht hervor. Die Emmaus-Jünger, sie rennen voller Freude zurück nach Jerusalem, berichten den Jüngern Jesu, die immer noch hinter verschlossenen Türen und Fenstern sich verschanzten. Leute, der Herr, wörtlich der Kyrios, ist wirklich auferweckt worden. Das Wort Herr ist von immenser Bedeutung. Es bedeutet Vollmacht, es bedeutet Souveränität. Die Jünger nennen Jesus Kyrios, Und später wird Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 36 verkündigen, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die Auferstehung schreibt Jesus eine Vollmacht zu, die er schon während seines Dienstes hatte, die aber öffentlich nicht anerkannt war. Nun aber ist mit der Auferstehung das Geheimnis der Identität und Autorität Jesu offenbar. Die Behauptung, dass Jesus von Gott verdammt gestorben sei, weil die Juden ja glaubten, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht, die wurde durch seine Auferstehung eindeutig widerlegt. Die Auferstehung entkräftet das Urteil der Gegner Jesu. Jesus ist der Herr, er ist der Kyrios. Die Auferstehung deklariert buchstäblich, dass Jesus bevollmächtigt ist, wie Gott zu reden und zu handeln. Wir können auch sagen, sie beglaubigt auf diese Weise rückwirkend seinen Anspruch auf solch eine Vollmacht. Um ein Beispiel zu nennen, der Anspruch, Sünden vergeben zu können, der unter seinen Zuhörern, unter den Zuhörern Jesu großen Anstoß erregte, denn allein Gott kann schließlich Sünden vergeben, erweist sich nun als fest fundiert. Jesus ist der Kyrios, er ist der Herr. Er steht plötzlich da, er ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Er konnte sichtbar werden, wann er wollte. Er konnte durch verschlossene Türen treten, er konnte an ganz verschiedenen Orten erscheinen. Jesus ist Gott, er ist der Kyrios, der Herr. Die Auferstehung demonstriert also die Gottheit Jesu, eines der wunderbarsten Themen des Neuen Testaments und des christlichen Glaubens. Und jeder wahre Jünger Jesu sieht in der Auferstehung eine einzigartige Bestätigung der Gottheit Jesu. Wäre Jesus nicht leiblich auferstanden, hätte immer noch so ein letzter Zweifel bestehen können, dass er doch nur, ja, ein großer moralischer Lehrer, ein vorbildhafter Mensch war, der einfach einem grausamen Justizirrtum zum Opfer gefallen ist. Aber Jesus ist auferstanden und er ist sichtbar seinen Jüngern erschienen. Sie konnten ihn sehen, sogar betasten. Denn er stand plötzlich in ihrer Mitte. Und das bringt mich zu einer zweiten kostbaren Wahrheit über die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist für die Jünger eine erfahrbare Realität. Als Jesus plötzlich in der Mitte der Jünger erscheint, sind sie zunächst total überfordert. Sie sind zutiefst erschrocken. Sie werden von Angst erfüllt, meinen einen Geist zu sehen. Und der Auferstandene, er begrüßt sie mit dem damals gewöhnlichen israelischen Gruß: Shalom, Friede sei mit euch. Auf diesem Hintergrund, was da alles in diesen letzten Tagen passiert war, an Verwirrung und Schrecken und Unglauben und namenloser Enttäuschung, gewinnt dieser Gruß eine besondere Bedeutung. Es ist der himmlische Friede, den der auferstandene Jesus ausstrahlt und in Aussicht stellt. Aber die Jünger, sie können es immer noch nicht fassen, was sie sehen. Ihre Reaktion macht klar, dass sie Jesus nie richtig verstanden hatten, als er ihnen sein Leiden und seine Auferstehung immer wieder ankündigte. Also wisst ihr, ich bin absolut überzeugt, dass alle Ausflüchte, die Jünger, die hätten die Auferstehung erfunden oder Jesus sei nur in ihrem Glauben hinein auferstanden, erweisen sich, wenn man diesen Text genau untersucht, als unbegründet. In der offenen, liebevollen, ruhigen Art, die Jesus schon auszeichnete, spricht er sie an. Was seid ihr so durcheinander? Und warum steigen Zweifel in euren Herzen auf. Vers 37, 38. Der allwissende Gottessohn, er sieht genau ins Herz. Er sieht auch heute Morgen in dein Herz. Er kennt deine Zweifel, deinen Schmerz, deine Angst. Er weiß, was seine Freunde denken. Er weiß, dass seiner Auferstehung Zweifel begegnet. Und für mich ist es faszinierend, dass die Erscheinung Jesu nach der Auferstehung an ihrem ersten Ostersonntag überhaupt nicht glamourös ist. Es gibt keine Engel, die am Himmel erscheinen und Lobeshymnen singen. Es kommen auch keine Sterndeuter von weit her, um Geschenke zu bringen. Jesus erscheint in ganz gewöhnlichen Umständen. Einer weinenden Frau im Garten, zwei Männern, die unterwegs sind, enttäuscht, entmutigt, desillusioniert. Dem Petrus irgendwann. Und hier in unserem Text den Jüngern beim Abendessen. Und dann folgen diese Worte, die mich immer wieder tief berühren, wenn ich sie lese. Jesus beginnt hier nicht, seine Jünger zu tadeln und ihnen jetzt wirklich den Kopf zu waschen und eine Standpauke zu halten. Er sagt ihnen nicht, Mensch, was seid ihr doch für ungläubige, zweifelnde Versager. Nichts habt ihr gelernt in den 3 Jahren. Ich stehe hier vor euch und ihr meint immer noch, ich sei ein Geist. Was seid ihr doch für Loser? Nein. So redet Jesus nicht zu seinen überforderten Jüngern. Er stellt zwar den Mangel fest, aber vor allem verhilft er ihnen zum Glauben. Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Vers 39. Ist das nicht liebevoll? Ebenso 8 Tage später beim Thomas. Diese Aufforderung, schaut, überzeugt euch selbst, geht durchs ganze Evangelium. Jesus stellt sich hier dem Test. Ich bin es wirklich, sagt er. Und dieses Ich bin es, es lässt sich wirklich auch durch alle Evangelium hindurch verfolgen. Jesus sagt immer wieder zu seinen Jüngern, wenn sie in Situationen äußerster Verwirrung oder Not waren, wie damals in jener stürmischen Nacht auf dem See Genezareth, als sie wieder dachten, ein Gespenst würde ihnen entgegenkommen. Es liegt etwas Tröstliches und Gewissmachendes in diesem Ich bin es. Und er fordert sie sogar auf, ihn anzufassen. Berührt mich und seht, die Auferstehung Jesu ist für Jünger eine erfahrbare Realität. Mit größter Gewissheit konnten diese Männer später schreiben, was wir gehört haben. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir euch. Wir sind Augenzeugen. Wir haben es gesehen. Und auf diese Weise gewinnen sie eine hundertprozentige Überzeugung von der Realität der Auferstehung. Da gibt es ein kleines Detail. In diesem Osterbericht, der fasziniert mich einfach. Jesus zeigt seine Hände und Füße seinen zu dem Zeitpunkt noch zweifelnden Jüngern. Warum gerade die Hände und Füße? Weil man die Nägelmale sah. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal gefragt, warum behielt Jesus eigentlich diese Nägelmale, diese Zeichen der Kreuzigung an seinem Auferstehungsleib? Ich glaube, wenn Jesus gewollt hätte, dann hätte er einen Auferstehungsleib haben können, den er eben wollte. Einen ohne irgendwelche Marken. Die Evangeliumsberichte machen deutlich, dass dieser verherrlichte Auferstehungsleib, den er hatte, zum einen anders war als vorher. Das haben wir ja hier gelesen. Jesus konnte mit diesem Leib plötzlich durch verschlossene Türen gehen. Plötzlich war er einfach da. Und doch war dieser Leib auch irgendwie anders. Diese Jünger gingen ja eine gute Strecke mit ihrem Herrn da Richtung Emmaus und haben ihn nicht sofort erkannt. Das ist irgendwie geheimnisvoll. Und mit diesem Leib, offensichtlich, konnte Jesus aber auch Nahrung zu sich nehmen, wie wir das in den Versen 41 bis 43 gelesen haben. Er war also Materie. Er war sehr real, greifbar. Faszinierend. Die Jünger total geschockt, noch immer irgendwie können sie es nicht fassen. Es ist so diese Mischung aus Schock, aber auch großer Freude letztlich. Und dann kommt Jesus ihnen entgegen und sagt, Jungs, habt ihr was zu essen? Und Jesus nimmt tatsächlich ein Stück gebratenen Fisch zu sich und isst diesen Fisch mit seinem Auferstehungsleib. Zurück zur Frage, warum behält Jesus diese Nägelmale? Wie ich schon sagte, er hätte sicherlich einen Auferstehungsleib haben können, ohne irgendein Macken. Und doch entschied er sich für den, der durch die Wundmale gekennzeichnet war. Nägelmale, die gesehen und berührt werden können. Und der Karl hat schon die Offenbarung erwähnt. In der Offenbarung lesen wir, dass diese Wundmale auf ewig sein Erkennungszeichen bleiben. Denn wir lesen, bis in alle Ewigkeit ist er das Lamm, wie geschlachtet. Warum das? Nun, ich denke, die Ostergeschichte wäre nicht wirklich vollständig ohne diese Nägelmale an den Händen und an den Füßen Jesu. Wir Menschen, wir träumen von dem perfekten Body. Wir träumen von perlweißen Zähnen, von einer faltenfreien Haut. Und wenn man älter wird und die Falten sich mehren und die Haut schrumpelig wird, dann geht man neuerdings, wenn man sich leisten kann, zum Schönheitschirurgen, ja? Und man versucht, irgendwelche Fäden reinzusetzen, damit die Haut wieder schön gestrafft wird. Man will einfach schön aussehen, bis man eben stirbt. Dieser Wunsch eigentlich wird da deutlich, ja? Man will ewig leben, man will diese Hülle für ewig schön halten. So ticken wir. Wir träumen von dem in unserem Fall unnatürlichen Zustand, dem perfekten Körper. Für Jesus war der unnatürliche Zustand, eingegrenzt zu werden in einen Körper bestehend aus Haut und Knochen und Fleisch. Er hat das freiwillig angenommen. Wir nennen das Inkarnation, feiern es an Weihnachten. Und jetzt hat er auch an seinem Auferstehungsleib diese Male. Und ich denke, gerade diese Wundmale sind für ihn ein Wahrzeichen des Lebens auf unserem Planeten. Eine ständige Erinnerung an die Tage der Entäußerung und des Leiden. Sie sind eine Erinnerung daran, wie hoch der Preis für unsere Erlösung war. Aber ich denke, sie sind auch ein Zeichen der Hoffnung. Für mich sind diese Wundmale, diese Narben ein Zeichen der Hoffnung. Aus der Perspektive des Himmels ganz klar, sie stehen für dieses grausame Ereignis. Man hat Jesus an ein Kreuz genagelt. Dieser dunkle Tag, wie wir am Freitag gehört haben, in der Geschichte des ganzen Universums. Aber auch dieses Ereignis, Kreuzigung, wird durch Ostern eine Erinnerung, ein Andenken. Erinnerung, groß geschrieben, ja? Und fett gedruckt. Eine Erinnerung, weil Jesus auferstanden ist, kann ich hoffen. weil Jesus auferstanden ist, kann ich hoffen, dass die Tränen, die wir weinen, die Niederlagen, die wir erdulden, die Schmerzen, die wir erleiden, die Verluste, die wir erleben, alle diese Dinge, die Narben hinterlassen. Und wir alle haben unsere Narben. Einmal nur noch Erinnerungen sein werden, wie die Nägelmale Jesu. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir einmal auferstehen in Auferstehungsherrlichkeit. Und dann wird es auch für uns einen ganz neuen Osterstart geben. Die Auferstehung Jesu ist für die Jünger eine erfahrbare Realität. Und ich würde behaupten, sie ist für jeden Jünger, für jeden Nachfolger Jesu eine erfahrbare Realität. Natürlich in einer anderen Weise, wie das die Augenzeugen erlebten. Keinem von uns ist der Auferstandene leibhaftig erschienen. Keiner von uns hat Jesu Auferstehungsleib wirklich berühren dürfen. Und doch hat er uns, als wir zum Glauben kamen, als wir eine Neugeburt erlebten, tief in unserem Herzen berührt. Durch seinen Geist hat er uns neues Leben geschenkt. Er kam in unser Leben. Das ist eine tiefe innere Berührung, die Veränderung schafft. Ich glaube, jeder, der eine persönliche Beziehung zu Jesus, dem Auferstandenen, hat, kann das bezeugen. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur eine historische Tatsache, sondern auch eine erfahrbare Realität in meinem Leben, weil durch Jesus das Leben von innen neu wird. Es bekommt Hoffnung, Licht, Sinn. Da können wohl die äußeren Umstände alles andere als erfreulich und neu sein, aber innerlich weiß man, da ist Frieden mit Gott, da ist neues Leben, das wächst und sich entfaltet, da ist ewiges Leben. Die Auferstehung, sie bestätigt die Gottheit Jesu, das war die erste Wahrheit. Die Auferstehung ist eine erfahrbare Realität, das war das zweite. Drittens, die Auferstehung Jesu beweist die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Unser Herr erscheint nicht nur und lässt die Jünger sehen und erfahren, dass er wahrhaftig auferstanden ist, sondern er erklärt ihnen noch einmal, warum alles so geschehen musste. Und er nimmt hier Bezug auf das Wort Gottes. Vielleicht haben manche von uns in diesen Tagen sich neu mit dieser Frage beschäftigt, was sind nochmal die Beweise oder die Indizien für eine leibliche Auferstehung. Jedes Mal an Ostern denkt man ja als Christ in die Richtung, weil man vielleicht mit dem einen oder anderen mal spricht und die Auferstehung ist wirklich der Krux. Da entscheiden sich die Geister. Glaube ich an eine leibliche Auferstehung oder eben nicht? Ist er wirklich auferstanden oder eben nicht? Also und da glaube ich, wenn man sich denkerisch mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, dann gibt es da einige gute Indizien. Also als Ermutigung, macht euch immer wieder über dieses Thema Gedanken. Es ist von apologetischer Bedeutung. Und ich denke, um diese Fragen zu beantworten, muss man sich immer wieder mit diesen historischen Berichten der Bibel auseinandersetzen. Aber man kann die Frage auch andersrum stellen. Was beweist die Auferstehung? Und Jesus sagt uns in den Versen 44 bis 47, dass die Auferstehung Jesu die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes beweist. Wenn also jemand an der Auferstehung Jesu zweifelt, dann steht auch die Wahrheit des Wortes Gottes auf dem Spiel. Das hängt zusammen. Das Kreuz und die Auferstehung waren schon Teil des Planes Gottes von Anfang an. Zuerst erinnert Jesus seine Jünger an seine Worte. Immer wieder hat er ihnen gesagt, dass er sterben muss und dass er am dritten Tag auferstehen wird. Aber erst nach der Auferstehung lernten die Jünger die Worte Jesu richtig zu verstehen. Unser Herr sagt ihnen, es musste alles erfüllt werden, was über mich geschrieben steht in dem Alten Testament. Und das Muss hier ist das göttliche Muss. Wie es in der Bibel immer wieder zum Ausdruck kommt und es unterstreicht, dass hinter dem ganzen Geschehen ein göttlicher Plan steht. Und Jesus beginnt hier seinen Jüngern noch einmal die Schrift auszulegen. Es gibt einige prophetische Stellen, die von dem leidenden Messias sprechen. seine Belehrung aus dem Wort Gottes bezüglich des Heilshandelns Gottes, das kann man eigentlich zusammenfassen in drei kleine Zeitwörter: Leiden, Auferstehen und Verkündigen. Denken wir doch nur an Jesaja 53, das Evangelium sozusagen in den Propheten, wo der Messias als der leidende Knecht dargestellt wird. Lass uns das nochmal lesen. Es ist wichtig, wie der Ulla sagt, immer wieder mal richtig Wort Gottes auf die Ohren zu bekommen. Ja? Das ist Wort Gottes hier. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier hören wir das Evangelium im Alten Testament. Der Messias ist ein leidender Messias. Das Alte Testament, es prophezeit aber auch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Schlagen wir mal kurz Apostelgeschichte 2 auf oder verfolgen es hier an der Leinwand. Dort lesen wir von dem ersten Tag der Kirchengeschichte, von dem Geburtstag der Gemeinde. Das feiern wir in 50 Tagen dann, an Pfingsten. Hängt ja alles zusammen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Der Heilige Geist war ausgegossen und Petrus beginnt seine einzigartige Predigt. 3000 Leute wurden an dem Tag gläubig. Und ich möchte uns mal einen Ausschnitt aus der Predigt des Petrus lesen. Ab Vers 22 sagt Petrus: Ihr Leute von Israel, hört her. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Und dann, was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigt sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Und was macht der Petrus dann als guter Prediger? Er zitiert das Wort Gottes und er beginnt in Vers 25 Psalm 16 zu zitieren. Und er sagt, schon David sagte, und dann fügt er eine Klammer ein, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht. Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich wirst. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freuden. Petrus zitiert hier den David, oder er zitiert Psalm 16, den David verfasst hat. Dann denkt man natürlich gleich, David schreibt das über sich selbst. Aber David konnte nicht über sich selbst schreiben, denn sein Körper erlebte die Verwesung. Er starb und sein Körper verweste. Und dann kommt Petrus und erklärt in Vers 29, dass sich diese Verse nicht auf David beziehen, sondern auf Jesus Christus. Hören wir, was er sagt. Er sagt, liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicherlich, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben. Genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Petrus erklärt also hier, dass David prophetisch von der Auferstehung des Messias geredet hat. Wenn der Messias nicht auferstanden wäre, dann wäre auch das Wort Gottes nicht wahr. Wir könnten es vergessen. Merken wir, wie das alles zusammenhängt. Aber die Auferstehung Jesu, sie beweist auch die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Und liebe Geschwister, wir können uns auf dieses Wort hundertprozentig verlassen. Und die Dinge, die noch nicht geschehen sind, weil sie prophetisch vorausgesagt wurden, aber noch nicht stattgefunden haben, die werden sich genauso erfüllen, wie das sich schon erfüllt hat, was vorausgesagt wurde. Dieses Wort, das ist göttlich inspiriert. Jesus lässt keinen Raum für Bibelkritik. Und was im Alten Testament über den Tod und die Auferstehung des Messias prophezeit wurden, es hat sich erfüllt. Und ich wünsche uns, dass wir an diesem Ostersonntag 2015 neu begeistert werden von dem guten Wort Gottes. Weil wir gerade gesehen haben, die Auferstehung Jesu, sie beweist die Wahrhaftigkeit, die Zuverlässigkeit dieses Wortes. Es musste alles so kommen, weil Gott es von Anfang an so geplant hat und in seinem Wort offenbart hat. Und dass heute im Namen Jesu Umkehr und Vergebung der Sünden gepredigt wird, alle Nationen. Auch das wurde im Alten Testament schon vorausgesagt, durch den Propheten Jesaja und Amos zum Beispiel. Und das bringt mich noch zu einer vierten Wahrheit über die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu befähigt uns für Jesus Zeugen zu sein. Was sagt hier Jesus zu seinen Jüngern, denen er die Schrift gerade ausgelegt hat und die kurz vorher noch total verängstigt hinter verschlossenen Türen zweifelten? Was sagt er ihnen? Ihr seid Zeugen. Für das alles. Ich werde euch schwache Gefäße, die jetzt noch gerade gezweifelt haben und erschreckt waren und nicht wussten, wie alles einordnen, euch schwache Gefäße werde ich dazu gebrauchen, dass die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von der Auferstehung, die frohe Botschaft des Evangeliums, dass der Mensch nun versöhnt werden kann mit Gott, die sollt ihr verkündigen bis ans Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir können das nur, weil Jesus auferstanden ist. Weil er auferstanden ist, konnte er zum Vater gehen und den Heiligen Geist als den verheißenen Beistand auf die Erde senden. Und der Geist Gottes, der hat in uns Wohnung genommen und er befähigt uns, unseres auferstandenen Herrn zu sein. Hier geht es um unseren Auftrag. Und wir können natürlich umgekehrt fragen, was ist dieser Auftrag nicht, den wir haben? Nun, unser Auftrag ist nicht die gesellschaftliche Umgestaltung der Welt. Unser Auftrag ist auch nicht die Weltrevolution. Unser Auftrag ist es nicht, den Menschen ein glückliches Leben in Reichtum und Wohlstand hier auf der Erde zu verkaufen. Wir bringen auch nicht eine überlegene Philosophie, neue politische Ideen oder die religiöse Einheit der Menschheit. Nein, das ist nicht das Evangelium. Was verkündigen wir denn? Wir verkündigen, dass seit Golgatha und der triumphalen Auferstehung Jesu es Vergebung der Sünden gibt für jeden, der Buße tut, der umkehrt zu Gott, der bereit ist zu sagen, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich habe dich nicht so geliebt, wie ich dich lieben sollte. Ich habe dich nicht geehrt, wie ich dich ehren sollte. Komm in mein Leben und vergib mir meine große Schuld und mach mein Leben neu. Wir bezeugen mit unseren Worten und auch mit unserem Leben, dass Gott Menschen aus Schuld und Gottesferne befreien kann, um sie zu seinen Kindern zu machen, zu Gliedern des ewigen Gottesreiches. Gott und Gott allein kann neues Leben schaffen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Am Ende der Osterbotschaft steht also die Aufforderung, hinauszugehen und die frohe Botschaft vom Kreuz, von der Auferstehung zu verkündigen. Das ist eine Hoffnungsbotschaft, die nicht verschwiegen werden darf. Es ist die nie endende Botschaft, die wir Christen, solange wir hier auf diesem Planeten, auch in unserem sterblichen Leibe leben, weitersagen sollen. Das ist unser Auftrag. Dazu sind wir aufgefordert worden. Ihr werdet meine Zeugen sein. Geht und verkündigt. Es gibt Hoffnung in Jesus Christus, dem Auferstandenen. Auch heute werden wir hier diesen Gottesdienst feiern. In unserem christlichen, sogenannten christlichen Abendland und im nachchristlichen Abendland, müsste man sagen, gibt es so viele Menschen, auch hier in unserer Stadt, die den Auferstandenen nicht wirklich kennen. Die vielleicht mit einer christlichen Lebensphilosophie durchs Leben gehen, ohne eine lebendige Hoffnung, ohne eine Lebens- und Liebesbeziehung zu dem lebendigen Herrn. Menschen, die so dahin leben, vielleicht mit christlichem Anstrich und mit Besuchen beim lieben Gott an den Feiertagen wie Ostern, die aber keine wirkliche Hoffnung haben. Und deshalb ist es so enorm wichtig, dass den Menschen unserer Zeit die Hoffnungsbotschaft, die Botschaft von Ostern weitergesagt wird im Zeugnis. Jesus lebt. Einfach mal jemandem zu sagen, hey, ich glaube wirklich, dass dieser Jesus, den wir da, an den wir denken in der Christenheit hier an Ostern, dass der wirklich lebt, der ist eine Realität. Ich habe ihn erfahren, er hat mein Leben verändert. Wollen wir deshalb in unseren Alltag gehen mit Osterfreude, als echte Zeugen, die diese Auferstehungshoffnung ausleben und auch weitersagen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir feiern dich heute als den auferstandenen Herrn, der auch uns in unserer Mitte, in unser Herz gekommen ist, in unsere Ängste, in unsere Verwirrung, in unser Versagen hinein und uns berührt hat, uns neues Leben geschenkt hat. Herr, und wir sind so felsenfest überzeugt, du bist Gott. Die zweite Person der Gottheit ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und wir erkennen deine Gottheit an, wir erkennen sie an und wir beugen uns vor dir. Deshalb haben wir dich heute in diesem Gottesdienst auch angebetet, weil du Gott bist. Und du bist eine erfahrbare Realität. Und jeder, der hier ist und das dein Kind ist, der kann das bezeugen. Das sind nicht nur Ideen oder eine Weltanschauung oder irgendeine Philosophie, es ist Realität. Du kommst in das Leben und ab dem Zeitpunkt weiß man, meine Sünden sind vergeben und hat eine Beziehung zu dir. Herr, und wir danken dir auch für dein Wort, das du uns immer wieder schenkst. Und ja, dass du auferstanden bist, hat uns so klar gezeigt, dass dein Wort wahr ist, dass wir uns absolut auf es verlassen können. Es ist alles so geschehen, wie du es durch deinen Geist vorher gesagt hast. Und Herr, ich möchte dich bitten, uns schwache Gefäße hier, erfülle uns mit dieser Auferstehungskraft, dass wir Zeugen deiner Auferstehung, Zeugen für dich sein können, dass wir einstehen und sagen, ja, das ist wahr, wir haben es erlebt. Ohne deine Kraft, ohne deine Befähigung können wir das nicht tun. Wir sind eher geneigt, unser Licht unter den Tisch zu stellen. Aus Angst, aus was weiß ich, wie die Jünger. Ziehen uns zurück in unsere Subkultur und verschließen die Türen. Aber du hast uns gesagt, nein, das ist der falsche Weg. Wir müssen hinaus. Die Botschaft muss hinaus, weil es die beste Botschaft der Welt ist. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns neu motivierst, neu erfüllst, damit wir unseren Auftrag nicht vergessen, den du uns gegeben hast. Deshalb sind wir noch hier, um diese Auferstehungsbotschaft zu leben und weiterzusagen. Dir zur Ehre und ganz sicher auch uns zur Freude. Amen.